Radio. Beratung.
Was ist eigentlich Lernen? Lernen ist was, das tun wir ständig und immer, vor allen Dingen bei kleinen Kindern kann man beobachten, die lernen zum Beispiel zu krabbeln, die lernen zu laufen, die lernen zu sprechen, ohne dass ihnen das unbedingt einer beibringen muss. Das kommt von ihnen selbst heraus und wir wollen heute über das Lernen reden und auch über das Wirkungslernen und was das ist. Und dazu habe ich mir Gäste eingeladen, Beate Maaßen vom Graef-Institut für Wirkungslernen und Diplompsychologe Gerd Witulski, der dort Leiter ist für Analyse und Forschung. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Lernen. Wollen wir einfach mal damit anfangen zu sagen, was ist eigentlich Lernen? Also Lernen ist nämlich häufig, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwann an die Schule geht bei Kindern, negativ besetzt, aber bei kleinen Kindern, zum Beispiel eben Krabbelkindern, ist Lernen ja eigentlich ständiger Alltag und die haben Spaß dran. Warum ist das so? Warum ist Lernen oft negativ besetzt mit zum Beispiel Wörtern wie Büffeln oder Pauken?
Viele stoßen natürlich auch an ihre Grenzen, weil sie in der Regel einen Klassenverbund vor sich haben und nicht auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen können. Es gibt aber auch durchaus substanzielle Probleme, die mit dem Wesen der Schule zusammenhängen, wo die Ausrichtung eher darauf geht, was sind jetzt so Lerninhalte, die vermittelt werden sollen. Und es wird weniger Rücksicht darauf genommen, wie das jetzt konkret passieren kann und wie das einzelne Kind das nun auch machen soll.
Ich will auch gar nichts gegen Lehrer sagen. Ich kenne nämlich viele hervorragende Lehrer, die das auch sehr gut umsetzen. Ich frage mich nur, ob da so ein Haken vielleicht ist bei dem System an sich, also was natürlich einen gewissen Leistungsdruck mit sich bringt. Auch für die Lehrer, die wissen, bis dann und dann muss ich diesen Schulstoff durchkriegen. Eigentlich egal, wie das Potenzial der Kinder ist, die da sind. Mit manchen Gruppen ist das Ziel vielleicht leicht zu erreichen, mit anderen gar nicht.
Es ist ja generell so, dass das, was sie lernen, von ihnen deshalb gelernt werden möchte, weil sie mit dem, was sie lernen, in irgendeiner Art und Weise was anfangen können. Also sie können ihr Verhalten ändern oder sie können zumindest ihr Verhalten potenziell ändern. Und die Einsicht darin, dass ihnen das Gelernte zu irgendetwas verhilft, die ist enorm wichtig. Nehmen Sie mal eine klassische Situation, so wie es in der Literatur beschrieben ist. Die Familie sitzt um einen riesigen Topf mit Kartoffelpüree rum und in der Mitte ist eine Mulde und in dieser Mulde ist die Soße. Und der kleine Pankratz, der Schmoller, der versucht nun, so wie seine Geschwister auch, an diese Soße heranzukommen und fängt also an, durch den Kartoffelpüree bestimmte Gräben mit dem Löffel zu machen, um zu gucken, wo fließt die Soße am besten hin. Und das ist so eine Art von Lernen durch Einübung. Und je häufiger er das tut, umso mehr Erfahrung bekommt er da drin und das ist ihm dann auch zu etwas zunütze. Schwieriger wird es dann bei anderen Dingen, bei denen so diese spontane Rückmeldung nicht sofort verstehbar ist oder sie nicht stattfindet. Warum muss ich das in irgendeiner Art und Weise lernen? Da kommt es dann darauf an, dass ich persönliche Verbindungen zu dem Thema herstellen kann. Beispielsweise, indem ich irgendwie die Wunderwelt der Schnecken irgendwie nicht nur ganz abstrakt kennenlerne, sondern indem ich da tatsächlich auch irgendwie so etwas sehe, so etwas anfassen kann, das beobachten kann. Das heißt also auch so eine persönliche Assoziationswelt aufbauen kann, damit das nicht im Abstrakten bleibt.
Das ist zum Beispiel im Fach Sachkunde ja häufig so, dass tatsächlich das passiert. Da könnte man auch mal ein Schneckenrennen veranstalten oder mal auch Kinderschnecken suchen lassen, beobachten lassen. In anderen Fächern ist das schon schwieriger und da spreche ich auf ein ganz bestimmtes Fach an, das ja leider vielen Kindern tatsächlich schneller vermiest wird als andere, nämlich Mathe.
Das liegt allerdings auch häufig an der Einstellung der Eltern. Von früh auf wird Kindern meistens beigebracht, Mathematik ist schwierig, Mathematik ist kompliziert, Mathe ist eher was für Jungs. Das ist etwas, was wir sehr häufig hören. Und wir neigen dazu, Erwartungen auch zu erfüllen und orientieren uns dann auch an dem, was die Eltern uns vorleben, uns vorgeben. Und wir merken einfach, Familien, die mit dem Thema sehr gelassen umgehen, da klappt es viel, viel besser. Da ist das Kind anders offen und kann unvoreingenommen an den Stoff herangehen. Während viele Kinder direkt sagen, Mathematik, das ist nichts für mich, besonders bei den Mädchen ist es schwierig zu sagen, versucht es einfach mal.
Wird denn aus Ihrer Sicht an Schulen oder auch vielleicht an Unis was falsch gemacht beim Beibringen, wie man lernt?
Es werden Inhalte besprochen, aber keiner zeigt einem, wie gehe ich daran, wie bereite ich einen Text auf, wie lese ich ein Buch richtig, wie kann ich eine Vokabel vernünftig lernen, wie kann ich mir Wissen wirklich so aneignen, dass ich es problemlos in meinen Kopf bringen kann. Und das ist, wird viel zu wenig berücksichtigt. Es gibt zwar jetzt so erste Ansätze in den Schulen, da gibt es das Fach Lernen, Lernen. Das sind dann irgendwie so alle 3 Wochen mal 1 Stunde nach dem Unterricht. Was auch immer da gelernt wird oder gelehrt wird, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls kann man bis heute nicht wirklich Effekte bemerken in der Schule.
Und das ist jetzt für uns auch ein Grund, gleich mal nach der nächsten Musik über das Gehirn zu sprechen und wie das Gehirn arbeitet. Vielleicht kommen wir da der ganzen Sache schon ein bisschen näher, wie wir eigentlich lernen. Alle Menschen lernen, alle Menschen müssen lernen, je nachdem, ob sie es im Beruf tun, ob sie in der Schule lernen. Aber schöner wäre eigentlich, wenn viele Menschen gerne lernen möchten oder Spaß am Lernen haben. Die Frage ist halt, wie lernt der Mensch? Wie funktioniert eigentlich unser Gehirn? Wie verarbeitet das Gehirn denn die Informationen? Ich schaue mal beide Gäste an. Wer von Ihnen möchte da antworten? Herr Witulski?
Fangen wir mit der einfachsten Art des Lernens an. Das ist das, was in der Psychologie als klassische Konditionierung bekannt geworden ist. Das heißt also, immer wenn ein Reiz an was anderes gekoppelt ist, entsteht irgendwas Bestimmtes. Das heißt, eine rote Lampe leuchtet auf, der Hund bekommt sein Fressen. Irgendwann weiß der Hund, dass wenn die rote Lampe aufleuchtet, dass dann sein Fressen zu erwarten ist. Und Sie sehen dann, dass bereits das Aufleuchten der roten Lampe dazu führt, dass er Speichelfluss und Ähnliches irgendwie absondert, weil er weiß, jetzt kommt das Essen. Ganz ähnlich funktioniert das auch, wenn Sie im Auto eine ganz einfache Übung haben. Sie treten auf das Gaspedal, dann machen Sie die Erfahrung, sofortige, sehr starke Reaktion, das Auto geht nach vorne. Bei erweitertem Lernen wird es dann ein bisschen komplexer, weil Sie da so ein inneres Bild erstmal entwerfen müssen davon, was bestimmte Handlungen, wenn sie denn passieren, irgendwie bewirken würden. Das heißt also, Sie eignen sich da so bestimmte mentale Abbildungen an. Und mit diesen Vorstellungen können Sie dann hantieren, gewissermaßen ein Probehandeln im Kopf durchführen. Sie haben ja Mathematik vorhin angesprochen. Weshalb ist Mathematik eigentlich so schwierig oder bereitet so vielen Leuten so viele Probleme jetzt der Aneignung? Da ist das Abstraktionsniveau, was man natürlich an den Tag legen muss, besonders hoch. Und das erfordert dann auch die Anwendung von sagen wir, gezielten Arbeitstechniken und die sind natürlich auch ein bisschen schwieriger zu erlernen als diese einfachen Reizreaktionsmuster.
Wo wird denn das Gelernte sozusagen einsortiert? Passt da so eine Vorstellung von einer Bibliothek oder von einem Computer? Passt das zum natürlichen Bauplan unseres Gehirns, dass wir uns das so vorstellen?
Ich denke, sehr vereinfacht können wir uns das so vorstellen, als würden wir alle über eine Bibliothek verfügen, in der wir unser Erlebtes ablegen und je nachdem, wie es einsortiert wurde, können wir auch wieder Wissen herausholen. Also eigentlich ist es so, dass wir alles, was wir erleben, sehen, irgendwo abspeichern, aber zum Glück, muss man auch sagen, können wir nicht alles wieder abrufen.
Wir können nicht alles wieder abrufen, aber es ist ja auch nicht unendlich viel Speicherplatz da, oder?
Also interessanterweise haben sich da wirklich merkwürdige Speichermythologien herausgebildet. Das sind so Moden, die immer wieder entstehen. Da geht man dann davon aus, wir haben nur eine Festplatte mit 2 TB oder Ähnliches und dann funktioniert es nicht mehr oder die Bibliothek ist überbesetzt, dann muss ausrangiert werden. In Wirklichkeit funktioniert das nicht ganz so einfach, sondern in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass das, was eine persönliche Relevanz hat, das, was immer wieder auch gebraucht wird, verfügbar ist. Und dass es tatsächlich also eine Begrenzung gäbe und die Kapazität irgendwann erschöpft sei, ließ sich eigentlich noch nie feststellen.
Das heißt, ich könnte Dinge aus meinem Hirn hervorkramen, wo ich denke, die habe ich eigentlich längst vergessen, vielleicht aus der Schulzeit.
Das passiert Ihnen ständig. Also wenn Sie vor 25 Jahren mal vielleicht auf Bali gewesen sind und da ein paar nette indonesische Begrüßungsvokabeln gelernt haben, dann wissen Sie die wahrscheinlich nicht mehr. Aber sobald Sie wieder dort sind, werden Sie die Beobachtung machen, dass es wieder verfügbar wird. Und ganz ähnlich ist das mit Erlebnissen, die Sie hatten in der Kindheit oder Ähnliches, die dann in einem bestimmten Setting plötzlich wieder da sind, zur Überraschung dann oft.
Für das Gehirn ist bei der Menge an Infos, die so auf uns einströmen, ist ja vermutlich nicht immer offensichtlich, wann ist es wichtig, eine Information ja, jetzt so abzuspeichern und wann nicht? Wie sage ich meinem Gehirn, was es jetzt behalten soll oder was auch vielleicht wirklich unwichtig ist, was wir wirklich vergessen können?
Da kommt es wirklich auf den Verknüpfungsgrad an. Das heißt also, Sie sind davon abhängig, dass Sie ein möglichst dichtes, breites Assoziationsfeld mit möglichst relevanten mentalen Bildern herstellen können.
Vielleicht können Sie es nochmal konkretisieren und erklären.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt einen neuen Inhalt lernen, einen Text über ein Thema, was Ihnen bisher gänzlich unvertraut ist, weil Sie dafür noch nie in irgendeiner Art und Weise Berührungspunkte hatten, zum Beispiel die Konstruktion einer Brücke, was dafür alles erforderlich ist. Wenn Sie jetzt die einzelnen Elemente, die dafür notwendig sind, versuchen durch pures Repetitieren, durch Einüben der immer ewig gleichen Sätze zu leisten, dann werden Sie da vermutlich dran scheitern oder endlos lange brauchen. Es wird dann darauf ankommen, dass Sie sich Vorstellungen zurechtlegen, die Sie von woanders her bereits kennen. Was ist dafür notwendig? Dann werden Sie sagen, okay, es muss eine Grundstabilität geben. Das kenne ich, weil ich habe zu Hause einen Tisch, der hat auch eine Platte und darunter sind Beine, die halten das.
Also man versucht sich das sozusagen ein bisschen abzuleiten.
Man versucht es mit dem, was man bereits gelernt hat in der Welt, mit dem, was man weiß, zu verknüpfen, die Analogien festzustellen, die Unterschiede sich dadurch deutlich zu machen, um dadurch eine komplette Vorstellungswelt zu entwerfen.
Und da werden wir gleich auch noch näher drauf eingehen. Da wollen wir nämlich zum Beispiel mal über das Lernen von Vokabeln sprechen oder überhaupt die Frage stellen, wie wir lernen und wie wir nicht lernen. In der Beratung heute reden wir übers Lernen. Wir kommen auch noch gleich dazu, was Wirkungslernen ist. Aber zunächst mal möchte ich gerne nachfragen, wie wir lernen und wie wir nicht lernen. Mir gegenüber sitzt Diplompsychologe Gerd Witulski. Lernen tun Menschen von klein an, wie selbstverständlich. Wie lernen wir gut und wie lernen wir nicht gut?
Wenn Sie sich beispielsweise Kinder anschauen und die in so eine Relation setzen zu Erwachsenen, dann stellen Sie fest, dass Kinder ja sehr viel besser lernen, immer. Und das liegt auch sehr stark daran, dass Kinder ein Grundinteresse an der Welt haben, weil sie wissen, dass sie sehr wenig wissen.
Ist es nicht das, was viele sagen, ach ja, die haben sozusagen noch mehr Platz frei in ihrem Gehirn, die haben noch nicht so viele Informationen, die sie alle beisammenhalten müssen?
Übersetzen Sie mal Ihr Platzbild mit was anderem, nämlich die haben die Offenheit, noch etwas über die Welt erfahren zu müssen, während Erwachsene dazu tendieren, bei einem bestimmten Gegenstand das, was sie über diesen Gegenstand wissen, absolut zu setzen. Das heißt, sie glauben, das sei die verfügbare Information, die es über einen Gegenstand zu wissen gibt und mehr lohnt sich auch gar nicht zu wissen. Kinder wissen, dass sie da noch ganz viel Luft nach oben haben und haben diesen staunenden, interessierten Blick auf die Welt, der dann bei den Erwachsenen bestimmten Verkrustungen, Verhärtungen zum Opfer fällt. Das heißt also, wir haben so Einübungsstrategien, wie wir mit den Dingen umgehen und die führen dazu, dass wir in irgendeiner Art und Weise natürlich auch zurechtkommen. Gleichzeitig haben die als Nebeneffekt dann auch zur Folge, dass wir da sehr wenig noch integrieren können.
Wenn wir jetzt auf Lerntechniken zu sprechen kommen, die es zum Beispiel gibt, wenn Leute sich Dinge versuchen zu merken mit Karteikärtchen oder indem sie abschreiben, manche vielleicht auch übers Ohr, indem sie was häufig hören, sind das Methoden, die funktionieren oder sind das eher Methoden, wo man sagt, das geht ins Kurzzeitgedächtnis, aber in 3 Wochen ist es wieder vergessen?
Interessanterweise ist es so, dass Sie bei Kindern sehr stark auf Lerntechniken auch abzielen müssen. Das heißt also, Kinder haben dann grundsätzlich erstmal großes Interesse und sie können dann natürlich mittels der Vermittlung bestimmter Lerntechniken das Lernen deutlich verbessern. Bei Erwachsenen haben sie erstmal die Aufgabe, die festgefahrenen Strukturen, in denen die sich bewegen, ein bisschen aufzubrechen. Das heißt also, so die Verhärtung so beiseite zu kratzen, um dann wieder so Prozesse in Gang zu setzen, die so funktionieren können. Die von Ihnen so angesprochenen Techniken jetzt mit Karteikarten oder Ähnlichem, die würde ich gar nicht mal als Technik an sich bezeichnen, sondern in der Regel unterliegen die so dem Glauben daran, dass man durch immer mehr, immer stärker, immer häufiger, immer noch deutlicheres Wiederholen und Repetitieren von Übungen nochmal machen, irgendwie zum Erfolg kommen könnte. Das heißt also, das, was Sie als Technik bezeichnen, ist oftmals nur die Verhinderung von einer echten Lerntechnik.
Also bei Wörtern kann ich mir noch vorstellen, dass man da was assoziieren kann. Wie ist es aber zum Beispiel mit Zahlen? Wie ist es zum Beispiel mit dem 1x1, wenn man das in den Kopf kriegen will? Da könnte man ja auch Karteikärtchen nehmen oder ja, was wäre da denn eine Methode, damit man es behält?
Ich glaube, ganz wichtig ist immer beim Lernen, dass man sich erstmal anguckt, um welchen Gegenstand handelt es sich. Wenn ich jetzt das 1x1 habe und muss das auswendig lernen, weil es macht schon Sinn, es auswendig zu können und nicht immer wieder zu überlegen, wie viel ist 5x7, dann schaue ich mir erstmal das System an und stelle fest, okay, ich habe 10 Blöcke, die ich lernen muss, die 10er-Reihe, die 1er-Reihe, die kann eigentlich schon jeder. Die 5er-Reihe ist eigentlich auch relativ schnell da, weil ich einfach immer nur die Hälfte nehmen muss. Das schaffen auch Kinder, die mathematisch nicht besonders fit sind. Und dann schaue ich mir an, dass ich schon eine totale Reduktion habe. Also jetzt fehlt vielleicht noch die 2er-Reihe, würde ich sagen, kann man jetzt sich auch noch selber erschließen.
Also Dreier, zählen und immer einen im
genau,
Kopf weglassen oder
Dreier
so.
Die 3er und die 4er-Reihe und dann schaut man sich zum Beispiel die 9er-Reihe an. Wenn ich mir die aufschreibe, dann verschiebt sich die Zahl immer einfach. Ich denke, es kommt halt auch auf die Beschäftigung damit an. Es gibt natürlich diese sehr lustlose Beschäftigung des Wiederholens und dann gibt es die Beschäftigung, ein System verstehen zu wollen. Was passiert beim Malnehmen? Wie kann ich für mich persönlich einen Zugang finden? Wie kann ich mich mit der 4er-Reihe anfreunden? Ja, und so weiter. Also es geht wirklich darum, dass diese Zahlen etwas werden, was mir nahesteht, was ich mir aneignen kann.
Wie wir lernen und wie wir nicht lernen, das ist jetzt hier gerade die Frage und ich frage mich, warum wir manchmal eine innere Blockade so spüren und wie man dann es trotzdem schafft, sich für diese Dinge so zu erwärmen, dass man die im Kopf behält. Also es gibt ja Dinge, die Kinder in der Schule zum Beispiel lernen müssen, da haben die eine innere Blockade. Ich persönlich habe zum Beispiel die innere Blockade bei der Steuererklärung. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man da rangehen kann, damit man auch eine gewisse Lust drauf kriegt?
Also die Lust auf Ihre Steuererklärung werde ich Ihnen, glaube ich, nicht injizieren können. Wenn Sie da eine Technik wissen, dann wäre ich da auch dran interessiert. Also es kommt eigentlich in erster Linie darauf an, dass jeder für sich die Methode aneignet und erlernt, mit der er arbeiten kann. Das heißt also, wir haben in der Schule natürlich die Not, dass Sie einen Klassenverbund nur mit einer Leitlinie vertraut machen können jetzt. Tatsächlich ist die Erfordernis aber die, dass jeder der Schüler, der da sitzt, den für sich idealen Weg, der davon immer abweicht, ausfindig machen muss. Das heißt also, Lerntechniken so für sich anwenden muss, dass sie optimal verstehen.
Einmal will ich noch kurz auf die Blockade zurückkommen. Wenn wir eine innere Blockade spüren, aber wir sozusagen diesen Druck haben, irgendetwas Bestimmtes an Leistung erbringen zu sollen oder zu müssen, gibt es da Möglichkeiten zu sagen, wie man damit eben umgeht?
Es ist ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite kommt die Blockade eben auch dadurch zustande, dass ich die Leistung nicht abrufen kann. Und andersherum ist es aber so, wenn ich die Leistung abrufen könnte, wird meine Blockade natürlich weniger. Das heißt, wenn ich über einen Stoff besser verfügen kann, also ihn beherrsche, dann sinkt auch die Blockade.
Man geht auch einen Trugschluss auf, wenn man Blockaden jetzt für was grundlegend Schlechtes hält und sagt, das ist böse, das will ich weghaben. Sehen Sie es mal andersrum. Jeder Zwang führt automatisch zu Widerstand. Und diese Widerstände, die müssen wir auch irgendwie unterbringen, weil wir kriegen natürlich mit, dass wir zu irgendwas auch gezwungen sind, weil bestimmte Anforderungen von außen an uns herangetragen werden. Und dagegen haben wir was, weil wir irgendwie mit Anforderungen, die von außen an uns herangetragen werden, halt immer irgendwie auch so ein bisschen hadern und gerne die Dinge tun möchten, die wir einfach sonst gerne tun würden. Da kommt es dann drauf an, mit diesen Blockaden und Widerständen so eine Umgangsform zu lernen. Bei Dingen, bei denen das dann bei Ihnen nicht so einfach funktioniert, weil Ihnen da der Zugang fehlt, ist es dann sinnvoller, kleinere Einheiten zu bilden und zu sagen, okay, wenn ich in dieser einen Stunde dieses und jenes kleine Programm bewältige, dann ist das bereits als Teilerfolg zu verbuchen. Und man muss da ein bisschen schonender und gelassener mit seiner eigenen Verfasstheit sein.
Übers Lernen spreche ich heute mit Beate Maaßen vom Graef-Institut für Wirkungslernen und mit Diplompsychologe Gerd Witulski, der dort Leiter der Analyse und Forschung ist. Heute geht es bei uns darum, wie man lernt in der Beratung. Wirkungslernen haben Sie vielleicht auch schon auf der Homepage gelesen. Das ist ein Thema heute. einer der Teilnehmer eines Kurses von Wirkungslernen hat seine Erfahrungen so beschrieben.
Wirkungslernen hilft dir dabei, Dinge in deinem Kopf zu sortieren und so wieder abzurufen, dass dann, wenn du sie brauchst, dass die auch da sind.
Frau Maaßen, wenn Sie Kurse geben und so ein Feedback bekommen, was Wirkungslernen ist, haben Sie das Gefühl, dieser Teilnehmer hat verstanden, worum es geht, oder wäre die Definition für Sie noch zu ergänzen? Oder?
Nein, ich denke, das Wesentliche ist gesagt. Es geht beim Wirkungslernen wirklich darum, dass man seinen individuellen Weg findet. Vielleicht erkläre ich mal, wie wir das machen. Wirkungslernen ist ein zweitägiger Kurs, in dem wir verschiedene flankierende Übungen zeigen. Der Vormittag besteht daraus, dass wir erstmal, wie der Herr Witulski eben schon sagte, die alten Strukturen aufbrechen, weil die behindern uns beim Lernen extrem und wir verbringen den ersten Vormittag nur damit, Blockaden und Strukturen, die verkrustet sind, zu entfernen und den Geist zu öffnen für das, was dann danach kommt, nämlich Techniken, die sich die Teilnehmer individuell heraussuchen können. Und wir sagen das auch bei jeder Übung, dass nicht für jeden jede Übung geeignet ist und auch nicht später anwendbar ist. Aber durch die Vielzahl von dem, was wir zeigen, ergibt sich nach dem Kurs ein Gesamtbild für die Teilnehmer, die es ihnen ermöglicht oder dass es ihnen ermöglicht, besser, schneller und effektiver und vor allen Dingen einfacher mit mehr Freude zu lernen. Das ist also ein Prozess, der geht über 2 Tage. Deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig, einzelne Teile vom Wirkungslernen kurz vorzustellen oder rauszugreifen, sondern man muss das Ganze als Prozess sehen, der sich über auch diesen Zeitraum, der wirklich nötig ist, erstreckt.
Warum heißt das Wirkungslernen, diese Art zu lernen?
Es gibt so den schönen psychologischen Satz, dass Wirklichkeit alles ist, was wirkt. Und dieses Verhältnis, dass also wir die Dinge, die unsere Wirklichkeit werden sollen, und das sind Lerninhalte, dass das diejenigen sind, die eine Wirkung entfalten sollen. Und das war der Ursprungsgedanke, der zur Entstehung dieses Begriffes kam. Dann hat sich das natürlich damit auch noch verbunden, dass es eine Art des Lernens ist, die tatsächlich dann auch Wirkung zeigt und die wirkt.
Aber Wirkungslernen erspart ja nicht das Lernen.
Nein, also Lernen ist nach wie vor notwendig, aber die Frage ist ja, kann ich es mir vereinfachen, kann ich es mir einfach freudvoller bereiten? Und ich nehme da immer gerne das Beispiel, Wirkungslernen ist wie 10 Finger Blindschreiben. Ich weiß nicht, ob Sie Blindschreibmaschine schreiben können.
Nee, ich schreibe 10-Finger-Suchsystem, aber sehr schnell.
Ja, aber dann werden Sie trotzdem bemerken, dass Sie der Prozess des Schreibens oft von dem Inhalt dessen, was Sie eigentlich auf Papier oder auf den Monitor bringen wollen, abhält. Und so geht es oft mit Lerntechniken, dass das Anwenden der Technik uns davon eigentlich abhält, uns mit dem Lernen zu beschäftigen. Und beim Wirkungslernen ist es so, dass Sie natürlich erst die Tastatur in Anführungsstrichen lernen müssen. Das muss man einfach ein bisschen einüben, wie funktionieren diese Techniken. Danach aber, nach diesem mühevollen Vorgehen, kann man sehr, sehr viel schneller lernen, sehr viel effektiver sich Wissen aneignen, weil man die Technik automatisiert anwendet.
Behält man das dann kurzfristig, so wie eben die am Vortag gelernten Wörter früher vielleicht für den Test oder die Klassenarbeit am nächsten Tag, oder kann man die auch langfristig behalten?
Also Ziel ist es natürlich, langfristig sein Wissen abzuspeichern und jederzeit verfügbar zu haben. Dieses Bulimie-Lernen, wie man es auch so schön nennt, ich lerne für eine Klausur oder sowas und dann vergesse ich den Stoff wieder. Gerade das soll vermieden werden, weil es vom Ansatz her ein ganz anderes Konzept ist. Es geht darum, wirklich Wissen anzueignen. Und das, was ich da lerne, auch zu verstehen, in meine Bibliothek in Anführungsstrichen zu integrieren. Und Wissen verfügbar zu machen und nicht einfach aufzupflanzen und dann wieder wegzuwerfen.
Ich habe Kursteilnehmer vor einem Seminar bei Ihnen gefragt nach Ihren Vorstellungen zum Thema und wir hören uns jetzt mal an, was Sie gesagt haben.
Ich würde gerne 2 sehr schöne und nette Tage verbringen, die mir im Endeffekt vielleicht auch was für die Zukunft bringen. Das heißt also, ich würde gerne irgendwelche Lerntechniken mitbekommen, wo ich, wenn ich was lese und viele Hintergrundgeräusche sind, ich das trotzdem schneller verstehe. Das wäre optimal.
Ich lerne halt einfach, aber ich habe noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man lernt. Und wenn ich mir so vorstelle, dass wir heute überlegen, wie wir das vernünftig hinbekommen, ja, da bin ich irgendwie eigentlich noch so ein bisschen ratlos und denke mir, wie kann das funktionieren?
Ich habe noch nicht mal was nachgelesen oder sonst irgendwas. Ich habe einfach gedacht, ein Lernseminar, man lernt zu lernen. das war bei mir so, wo ich dachte, ach, da gibt es bestimmt ein paar tolle Tricks, um besser lernen zu können.
Also ich glaube, dass wir zwei Tage verbringen, wo wir was lernen, was aber auch nützlich ist für später noch. Ja, ich glaube schon, dass das nicht so direkt funktioniert, aber ich lasse mich einfach überraschen.
Wie wir lernen und was Wirkungslernen ist, darüber reden wir heute mit Beate Maaßen und mit Gerd Witulski vom Graef-Institut für Wirkungslernen. Ich kann mir ganz gut Namen merken, andere können das nicht. Manch einer lernt sehr schnell Vokabeln, andere lernen schneller chemische Formeln. Wie funktioniert das eigentlich, das Lernen? Darüber reden wir heute. Und was ist Wirkungslernen? Wie kann ich wirkungsvoll lernen und so, dass ich relativ schnell mit einem zeitlich geringen Aufwand, ohne großartiges Wiederholen, mir die Dinge merken und auch behalten kann? Da geht es hier nicht um Zauberei, sondern es geht um Wirkungslernen, eine Möglichkeit zu lernen. Und darüber reden wir gleich. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wie funktioniert Wirkungslernen? Darüber wollen wir nun reden. Warum können wir das jetzt nicht in 5 Minuten erklären und unseren Hörern beibringen? Auch das werden wir Ihnen gleich sagen. Jetzt sprechen wir mal ganz konkret über das Vokabelnlernen. Die 13-jährige Insa lernt so.
Also ich lerne Vokabeln meistens, dass ich mir die aufschreibe oder mit Phase 6. Das ist so ein Computerprogramm. Aber meistens lerne ich die so im Buch oder so.
Auch viele andere Kinder lernen Vokabeln, indem sie sie ganz oft wiederholen oder abschreiben oder sich laut vorlesen. Wie geht's anders und wie geht's leichter? Wie schaffe ich es mir, Vokabeln auch so zu merken, dass ich sie nicht mehr vergesse? Darüber möchten wir jetzt reden. Beate Maaßen vom Graef-Institut für Wirkungslernen gibt in ihren Seminaren zum Wirkungslernen auch Tipps dazu. Aber Frau Maaßen, warum können wir das jetzt nicht in 5 Minuten erklären, wie das funktioniert?
Die Methode, die wir dazu anwenden, die ist ein bisschen komplexer und man muss vorher so gewisse Grundregeln lernen, die ich jetzt leider nicht in der Kürze der Zeit hier erklären kann. Dafür machen wir, wie gesagt, 2-tägige Seminare. Und Vokabeln lernen wir in dem Kurs erst gegen Ende des ersten Tages. Das heißt, die Vorbereitung ist relativ lang. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal gerne erklären, wie wir es machen, auch wenn es jetzt ein abstraktes Vorgehen bleibt für die Zuhörer. Normalerweise ist es so, dass man sich beim Vokabelnlernen beide Begriffe anschaut, also den, den man neu dazulernt und den, den man bereits kennt aus der deutschen Sprache. Und wenn wir jetzt beispielsweise im Lateinischen das Wort aufstehen, im Deutschen das Wort aufstehen, im Lateinischen das Wort surgere, das wäre die Vokabel, die zu lernen ist, dann würde ich folgendes Vorgehen empfehlen. Wir decken den deutschen Begriff ab und schauen uns nur das uns völlig unbekannte lateinische Wort an. Bestenfalls, bevor wir überhaupt eine Ahnung haben, was es bedeuten könnte. Und dann lassen wir, weil es keinen assoziationsfreien Raum gibt, einfach das Wort auf uns wirken. Bei mir ist es so, dass mir damals, weil ich habe diese Vokabel schon vor vielen, vielen Jahren gelernt, eingefallen ist, es ist jetzt etwas abstrakt und wahrscheinlich nicht nachvollziehbar für die Zuhörer, aber das ist eben meine persönliche individuelle Assoziation. Bei Surgere kam mir der Begriff Kaffeesurrogatextrakt in den Kopf. Und das wiederum erinnerte mich daran, dass mein Vater immer Malzkaffee trank und das kann ich sehr einfach mit Aufstehen verknüpfen. Und über diese Assoziation habe ich dann das Wort Aufstehen für mich verbunden.
Aber Sie wussten damals auch nicht, was es bedeutet oder haben Sie das damit verknüpft, weil es so gut passt?
Nein, nein, ich habe einfach das Wort auf mich wirken lassen. Und das ist eben die Vorgehensweise, dass man quasi über einen Umweg zum Ergebnis kommt, weil die Verhaftung im Gedächtnis dadurch erhöht wird. Das ist eine von vielen Techniken, wie man Vokabeln lernen kann. Aber wir haben mit dieser Methode einfach die besten Ergebnisse erzielt über Jahre.
Wie macht man es denn dann andersrum? Also wenn ich zum Beispiel abgefragt werde in Schule, Uni, sonst wo, ich mache einen Sprachkurs und ich wurde jetzt abgefragt, was heißt aufstehen?
Das funktioniert automatisch. Das heißt, ich muss es nur einmal in eine Richtung lernen. Und die Verknüpfung in meinem Gehirn ist von links, rechts, oben, unten, von der Seite abrufbar. Das ist dann nicht mehr trennbar beim Abrufen.
Ich würde es gerne mal ausprobieren. Sagen Sie mir doch mal ein Wort. Ich weiß nicht, ob eine Vorstellung kommt, weil wir haben ja jetzt auch nichts vorher geübt, aber Alienus. Da denke ich an einen Alien. Was heißt das? Das heißt fremd. Na gut, das kann man sich wirklich ganz gut merken.
Wichtig ist, dass Sie ein für Sie relevantes Bild dazu bekommen. Weil dadurch, dass Sie ein relevantes Bild haben, ist es so, wird die neue Vokabel dann eingebunden in das, was Sie eh schon wissen und das, was Sie eh schon anwenden. Und durch diese zusätzliche Anknüpfung, die da geschaffen wird, schaffen Sie es dann auch, das Fremde einzubeziehen. Das heißt also, diese Technik, die beruht auf dem Grundkonzept, was das ganze Wirkungslernen durchzieht, dass wir also immer das, was wir schon haben, das, was wir schon können, das, was wir schon wissen, wie wir die Welt sehen und was wir verfügbar haben, nehmen und das neu zu Erlernende einknüpfen.
Kann man also schneller mehr Vokabeln langfristiger behalten dadurch?
Auf jeden Fall. Es ist halt eine Übungssache und am Anfang ist es so, dass sich die Leute schwer damit tun, eine Assoziation zuzulassen, weil das können natürlich ganz verrückte Dinge sein, die jetzt auf den ersten Blick auch nicht unbedingt richtigen Sinn ergeben, aber für einen selber funktionieren. Also es geht wirklich um das individuelle Bild. Und deswegen ist es auch wichtig, dass zum Beispiel, wir bieten Eltern-Kind-Kurse an. Früher haben wir immer nur Schülerkurse angeboten. Die Schüler konnten das dann ganz, ganz toll. Und dann haben sie relativ schnell nämlich sich einmal mit einer Vokabel beschäftigt. Je öfter man das macht, desto schneller geht das natürlich auch. Und die Mutter hat gesagt, ja, aber du musst die Vokabel mindestens 30 Mal wiederholen, bis sie irgendwie funktioniert. Und dann haben wir gesagt, es macht Sinn, dass die Eltern auch lernen, dass ein individuelles Lernen eben notwendig ist, damit man langfristig die Dinge besser behalten kann.
Sie haben mit Ihren Kursteilnehmern eine Einkaufsliste auswendig gelernt, eine Wegbeschreibung, auch noch andere Dinge. Und viele von Ihnen waren überrascht, wie gut das alles geklappt hat.
Ja, es gab Überraschungen, also in dem Sinne, was möglich ist, was das Gehirn kann, wenn man sich nur traut, es auszuprobieren. Wir hatten eine Wegbeschreibung mit ganz vielen Stationen, die so als Orientierung galten. Und die Stationen waren von der Anzahl her vielleicht 30. Man hat sie sich eingeprägt, einmalig, und konnte sie dann anschließend alle in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Man konnte den Weg rekonstruieren und hatte ihn. Man konnte ihn auch rückwärts gehen mit allen Stationen, die man dann rückwärts präsent hatte.
Ja, wie schnell man auch solche Sachen in den Kopf kriegt, wie auch Wörter, die wir gemacht haben, das waren einfach Wörter, die nicht zusammenpassen, wie Möhre, Stein, Schlüssel, Bierkrug. Also solche Sachen, die haben wir uns mit Bildern gemerkt und das fand ich, hat auch ziemlich gut geklappt und auch die Lateinvokabeln. Da wusste ich einfach nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich eigentlich ziemlich erstaunt war, dass das wirklich so schnell klappt.
Ja, also man kann mit Sicherheit langfristig Sachen schneller lernen. Ich denke mal, dass man diese Sachen, die man an die Hand bekommen hat, üben und täglich anwenden muss, um es immer wieder schneller zu kriegen. Also am Anfang ist es mit Sicherheit ein bisschen schwerfällig, weil man sich einfach darauf konzentrieren muss und es auch, glaube ich, lernen muss, dem Ganzen zu vertrauen, weil man einfach über Jahre, Jahrzehnte lang es anders eingebläut bekommen hat, weil man ja immer nur gehört hat, wenn ich was lerne, dann muss ich es ganz oft wiederholen. Und das ist da nicht so. Aber man muss dem Ganzen vertrauen. Und wenn man das wirklich häufiger übt und macht, wird es mit Sicherheit ganz schnell und einfach gehen, glaube ich wohl.
Eine wertvolle Erkenntnis fand ich auch, dass jeder seinen eigenen Weg hat, bestimmte Dinge sich anzueignen und zu lernen, indem man sich also eigene Erinnerungen nimmt und daran anknüpft oder eigene Bilder aufkommen lässt. Jeder geht seine eigenen Schritte, um zum gemeinsamen Ziel zu kommen, wenn man irgendeine Aufgabe hat, wo man sich Dinge merken sollte.
Also viele Teilnehmer, die hier sagen, das hat erstaunlich gut geklappt, überraschend gut geklappt, was ich ganz spannend finde.
Und was die erstaunlichste Erkenntnis für die meisten Teilnehmer immer ist, das ist, dass sie das, was der eine jetzt als Vertrauen benannt hat, als Vertrauen in die Technik, dass es eigentlich ein Vertrauen in die eigene Fähigkeit ist, ein Vertrauen in die eigenen Bilder, in die eigenen Verknüpfungsmöglichkeiten. Und in Zutrauen auch in die eigene Lernfähigkeit. Und das ist tatsächlich das, was man beim Wirkungslernen sich aneignen kann, nämlich ein Vertrauen in die eigenen Techniken zu haben. Und wir bieten da auch so diese Umwege, die dann schneller zum Ziel führen, dazu an.
Das heißt, wenn ich ein größeres Vertrauen in meine Art zu lernen oder meine Art mit neuen Informationen umzugehen habe, dann werde ich sie auch schneller behalten.
Wenn Sie die zu Ihnen passende Technik dabei anwenden. Genau.
Wirkungslernen. Ansatzweise haben wir jetzt gehört, wie das funktioniert. Für wen ist Wirkungslernen geeignet? Und wie sieht das aus mit Wirkungslernen bei Schulschwierigkeiten? Inwieweit kann das hilfreich sein für Schüler, die zum Beispiel eine Nachprüfung vor der Brust haben? Vokabeln schneller lernen. Ich glaube, da erfreut sich jeder daran, wenn er mit einer neuen Technik das auch kann und die Dinge behält und die Dinge anwenden kann. Wirkungslernen, darüber haben wir gesprochen, aber da geht es nicht nur um Vokabellernen, sondern wir haben eben auch schon ganz kurz angesprochen, dass ja auch, wie lese ich ein Buch oder wie behalte ich vielleicht irgendwelche Dinge, die ich lesen muss, wie strukturiere ich das richtig? Auch das greift da mit rein. Beate Maaßen vom Greif-Institut für Wirkungslernen. Ja, worauf muss man denn achten, wenn man einen Text bearbeitet, damit man sich das Wichtigste schnell rausfiltert?
Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, worum geht es in dem Text. Also was ganz klassisch immer sehr missachtet wird, auch in der Schule und irgendwie auch gar nicht mehr angesagt ist, scheint mir, ist die gute alte Empfehlung zu sagen, die W-Fragen. Wo, wer, was, mit wem, warum und so weiter. Also einfach erstmal sich einen Überblick zu verschaffen über den Text. Worum geht es? Welche Informationen habe ich überhaupt schon, bevor ich mich mit dem Text beschäftige? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Gibt es Zusammenfassungen, wo ich schon mal irgendwie einen Eindruck bekomme? Wenn ich einen Text habe, wie untergliedere ich den? Am besten lese ich erstmal die Anfänge der Absätze und auch die Enden der Absätze. Dann bekomme ich meistens irgendwie ein neues Argument geliefert oder. Also es ist sehr umfangreich, über Textbearbeitung zu reden. Das ist bei uns auch mit fast 1,5 Stunden Kommentar begleitet im Seminar.
Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass die Teilnehmer da nicht nur einen Text lesen, sondern dann auch vortragen. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie die Teilnehmer dann damit umgehen? Sie stehen vor einer wildfremden Gruppe, haben einen Text gelesen, haben sehr wenig Zeit und müssen dann ohne etwas in der Hand dann auch was dazu erzählen.
Genau, wir machen das halt so, dass jeder Teilnehmer muss 3 Texte lesen. Die Kinder lesen meistens nur 2 Texte. Aber so ab 12, 13, 14, wenn man schon sehr schnell lesen kann, bekommt man 3 Texte, einen kurzen, einen langen und einen mittleren. Und das Spannende ist, dass die Teilnehmer 1 Stunde Zeit haben, um diese Texte zu lesen. Und danach ist erstmal Mittagspause. Das heißt, man hat dann noch ein bisschen Zeit, um sich entweder aufzuregen oder das sacken zu lassen. Und dann wird ausgelost, welcher Text vorgetragen wird. Und es ist ganz erstaunlich für die Teilnehmer, wenn sie das vorher Besprochene, was eben, wie bearbeite ich einen Text am besten und wie merke ich mir Sachen daraus, wenn sie das vorher mitgenommen haben und verinnerlicht haben, dann können sie sehr, sehr frei und meistens auch ohne großes Lampenfieber da vor der Gruppe ihren Text referieren.
Texte sind eine wunderbare Sache, um sich da drin zu verrennen, weil Texte führen einen ständig auf irgendwelche Nebenpfade, auf irgendwelche Abwege. Sie erfahren da Dinge, die für das Grundverständnis dessen, worum es eigentlich geht, nur so von peripherer Bedeutung sind. Und die große Schwierigkeit ist, wenn sie dann einen Text haben, das Wichtige von dem Beiwerk zu unterscheiden. Und da tun sich viele sehr, sehr schwer. Und das lässt sich einüben. Das lässt sich einüben, indem man vom Großen auf das Kleine kommt.
Bei abstrakteren, komplexeren Sachverhalten, wo viele Fachwörter drin vorkommen, wird es natürlich schwieriger. Da kommt man wahrscheinlich nicht mehr mit wenig Zeit aus.
Gerade da ist Arbeitstechnik von besonderer Bedeutung. Gerade wenn Sie sehr viele Grifflichkeiten in einer korrekten Reihenfolge zu lernen haben, wie beispielsweise jetzt bei Definitionen, kommt es darauf an, nicht die komplette Wortlautdefinition zunächst zu lernen, sondern tatsächlich erst ein Verstehensbild zu entwerfen und dieses Verstehensbild dann zu lernen. Das heißt also eine Einfachstverknüpfung erstmal zu aktivieren, bevor Sie dann die übrigen Inhalte nach und nach ergänzen.
Heißt es denn, dass man dann, wenn man Text geschickt angeht und wenig Zeit hat und man mit den Anfängen und Schlusszusammenfassungen arbeitet, ja einfach auch sehr viel schneller viel an Informationen dann behalten kann?
Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass Sie, egal welcher Gegenstand es ist, den zentralen Satz dann sagen können. Worum geht es da überhaupt? Und von diesem Satz aus dann die Erweiterung treffen können. Sie können natürlich auch so weit gehen, dass Sie sagen, im Prinzip müssen Sie sich da ein Gerüst dann zurechtzulegen, dass wenn die Zeit tatsächlich nicht reicht, bis in jede kleinste Facette vorzudringen, Sie zumindest ein Verständnis für das Grobgerüst sich angeeignet haben, weil von dem Grobgerüst aus Sie sich dann das meiste auch ableiten können, beziehungsweise da zumindest eine gewisse Fantasievorstellung dann entwerfen können, was dann da noch alles passieren wird.
Seminarteilnehmer wie Studenten gibt es natürlich auch, die können dafür ihre Prüfungen profitieren. Die Seminarteilnehmer, die ich begleitet habe, waren in einem Eltern-Kind-Kurs. Ich habe mit einigen gesprochen. Tatsächlich nach dem ersten Tag haben sie gesagt, ich fühle mich ausgepowert, aber ich bin stolz und glücklich, weil ich habe viel gelernt. Und am Ende des Kurses haben sie das hier gesagt.
Der erste Tag war total spannend und eigentlich auch ganz viel Spaß, weil ich gesehen habe, was klappt. Und ich war total stolz auf mich und habe gestaunt, was wir alle konnten. Der zweite Tag war was aufregender, weil man einen Vortrag gehalten hat.
Ich fühle mich jetzt ganz jung, dass ich so viel lernen kann.
Also es ist, war anstrengend, aber ich bin gerade irgendwie froh, dass ich es geschafft habe auch.
Also ich gehe gut raus, ich fühle mich locker und denke, man soll sich mehr zutrauen und vielleicht neue Wege denken, wie man an ein Thema rangeht oder an eine Aufgabe.
Ziemlich stolz, weil ich jetzt auch viel kann, was die anderen nicht können und viel weiß, was die anderen nicht wissen.
Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man das so schnell alles wirklich schaffen kann. Und finde das auch eine ziemlich gute Weise, so zu lernen.
Ich war sehr überrascht, was möglich ist, was ich geschafft habe, was ich nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, wie schnell man doch etwas in den Kopf bekommt und dass man das wirklich im Unterbewusstsein abrufen kann. Und dass das auch funktioniert. Also ich habe da nicht so dran geglaubt, dass man, wenn man die Vokabeln sich einmal anguckt, dass die dann abrufbar sind oder mit einer Einkaufsliste, dass man sich die anguckt und am nächsten Tag mit Pause, ohne es nochmal zu wiederholen, es wieder abrufen kann. Das hat mich, das war so ein Aha-Erlebnis. Und außerdem macht das unglaublich viel Spaß. Also man findet Spaß am Lernen.
Wieso soll mein Kind ein Lernseminar mitmachen? Vielleicht, weil es Schulschwierigkeiten hat, denn Wirkungslernen kann auch bei Lernproblemen hilfreich sein. Gerd Witulski ist Psychologe und beim Institut für Wirkungslernen hier in Köln. Inwieweit ist denn Wirkungslernen hilfreich bei Schulschwierigkeiten?
Wir können mit Wirkungslernen helfen, dass Kinder, die Lernschwierigkeiten haben, die Organisationsschwierigkeiten haben, die Strukturierungsschwierigkeiten haben, das Beste aus ihren Möglichkeiten herausholen. Was wir natürlich schon auch erleben, ist, dass viele Kinder Schulschwierigkeiten dann haben, wenn in den familiären Verhältnissen bestimmte Zerrüttungen gerade stattfinden. Das heißt also, Kinder sind sehr sensibel, sehr feinfühlig. Die bekommen mit, wenn die Eltern sich gerade trennen, wenn dauernd schlechte Laune zu Hause ist, und die agieren das sehr oft in der Schule aus. Und Wirkungslernen ist jetzt nicht geeignet, familiäre Probleme zu lösen.
Es ist ab 10 Jahren geeignet, weil vorher ist einfach die kognitive Reife nicht groß genug, und es macht dann Sinn, eigentlich einen Kurs zu machen vom 4. ins 5. Schuljahr, weil man dann optimal für die weiterführende Schule vorbereitet ist. Dazu bieten wir auch in den Ferien Kurse an. Dann sind die Eltern etwas entspannter, und da wir sehr viele Kurse anbieten, findet sich dann auch immer irgendwie mal einer, der passt in die Urlaubsplanung.
Wie ist das denn, wenn Kinder jugendlich werden, wenn sie in die Pubertät kommen, und man spricht ja dann auch von so einem Umbau im Gehirn in Anführungszeichen, können die mit Wirkungslernen dann trotzdem zu einem Kurs kommen, zu Ergebnissen kommen, oder sind die mit Gedanken so woanders, dass es in der Zeit weniger sinnvoll ist?
Ich würde es eher sagen, dass die Pubertät sich natürlich auch dadurch auszeichnet, dass einfach andere Inhalte wichtiger werden als jetzt die rein schulischen Inhalte. Da gibt es einfach so lebenstechnische Dimensionen, die da andrängen. Das heißt nicht, dass man da nicht mehr lernen kann. Das heißt auch nicht, dass man da nicht trotzdem bestimmte Techniken sich aneignen kann. Eigentlich ist es gerade in der Pubertät, in der andere Dinge wichtiger werden, hilfreich, wenn man das, was man zu lernen hat, möglichst effektiv unterbringen kann.
Also schneller lernen, mehr Zeit für die anderen Dinge, für die Freunde, für die Hobbys vielleicht. Gibt es denn auch Grenzen, Frau Maaßen, wo Sie sagen würden, es gibt eben auch Menschen, die da mehr geeignet sind, diese Techniken auch zu lernen und anzuwenden, oder ist es wirklich was für jeden?
Eigentlich ist es schon was für jeden. Wir haben auch sehr schwierige Fälle gehabt. Ursprünglich wurde das Wirkungslernen ja auch konzipiert für lernschwache Kinder. Wir haben auch Kinder oder Jugendliche gehabt, die Drogen missbraucht haben, wo es natürlich vom Hintergrund tendenziell eher schwieriger ist, sich zu konzentrieren und sich wieder einzufinden in eine Lernstruktur. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Von daher würde ich sagen, das komplette Spektrum, was wir da erlebt haben, konnte ich bisher noch niemanden finden, der nicht davon profitiert hätte.
Gibt es denn auch da Unterschiede, dass Sie sagen, manche haben das ganz schnell raus, wie es funktioniert, und andere brauchen länger oder tun sie schwer?
Nee, absolut, weil es ist ja ein individueller Vorgang. Es kommt ja auf die eigene, auf das eigene Potenzial an. Das ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt und natürlich können wir keine Intelligenzdefizite beheben, sondern wir können eben von dem, was an Potenzial da ist, das Beste rausholen. Oder es den Teilnehmern ermöglichen, dass sie selber das Beste rausholen. Das machen ja nicht wir, sondern das macht der Teilnehmer des Kurses selber.
Wir wollen gleich nochmal zusammenfassen, was wir heute hier besprochen haben. Und vor allen Dingen wollen wir gleich auch nochmal hören, wie sich denn die Teilnehmer so am Ende von 2 Tagen fühlen. Und ja, was kann man in 2 Tagen lernen? Wie übt man das auch vielleicht weiter zu Hause? Das Wirkungslernen. Mit Wirkungslernen kann man sich Dinge schneller und langfristiger merken. Zu Gast Beate Maaßen vom Greif-Institut für Wirkungslernen und Diplompsychologe Gerd Witulski. Wenn Sie Dinge hören, können Sie das auch mit Hilfe von Wirkungslernen schneller in Ihrem Kopf strukturieren oder sich merken, oder bräuchte man da andere Möglichkeiten?
Nein, das funktioniert ganz analog dazu, weil Sie das, was Sie dann an Informationen da bekommen, direkt verbinden mit Bildern, die Sie schon irgendwo verfügbar haben. Das heißt also, Wirkungslernen besteht zum großen Teil eigentlich darin, dass Sie dieses Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, den Glaube an sich selber und an das, was Sie können, zurückgewinnen. Und das können Sie dann erstaunlich schnell anwenden und auch mit Signalen jetzt jedweder Art dann machen, egal ob die jetzt visueller oder akustischer Art sind.
Wie kann man denn Wirkungslernen zu Hause üben nach so einem 2-tägigen Kurs?
Nein, es macht natürlich schon Sinn, die Techniken anzuwenden, indem ich einfach hingehe und meine ganz normalen Sachen, die ich sowieso lernen möchte, meine Vokabeln, meine Hausaufgaben, meine Texte, meine Bücher, mein Referat damit vorbereite. Also es bieten sich ja mannigfaltige, tausendfach Möglichkeiten, wo ich das sofort umsetzen kann. Und wie gesagt, wir fordern die Teilnehmer immer auf, bringen sie am ersten Tag Material mit, das sie selber bearbeiten möchten. Und dann gelingt direkt der Übertrag in den realen Alltag.
Und was nehmen die Teilnehmer von dem Gelernten jetzt mit nach Hause?
Ganz bestimmt so dieses strukturierte Arbeiten, von dem auch geredet wurde. Das ist etwas, was man im Alltag bei jedem Artikel, den man liest und den man irgendwie aufbereitet, nutzen kann. Zum anderen haben wir über Vokabeln und das Lernen von Vokabeln gesprochen. Da, glaube ich, muss ich zu Hause noch mehr üben. Man hat die Impulse bekommen und muss dann ausprobieren und erweitern.
Wenn wir dann zum Beispiel Texte lesen sollen, was wir ziemlich oft machen müssen, und dann Sachen halt rausnehmen müssen, werde ich das wahrscheinlich so machen.
Also wir haben ja darüber gesprochen, wie wir die Vokabeln lernen sollen auch. Ich glaube schon, dass das dann schneller geht. Und wir haben ja auch die Texte gelesen, Strategien herausgefunden, wie man das schneller herausfinden kann oder Informationen herausfinden kann. Und das hat mir dann schon geholfen. Und ich glaube, das wird auch dann gut sein irgendwann.
Wenn ich mir Zahlen zu merken habe, werde ich das wahrscheinlich mehr mit Bildern machen. Ich kann mir nicht gut meine PIN-Nummer von der EC-Karte merken. Und wenn ich das mit Bildern in eine Geschichte verbinde, dann wird mir das bestimmt leichter fallen. Oder auch längere Telefonnummern.
Man kann vieles eigentlich im täglichen Gebrauch auch mitnehmen. Warum soll ich nicht mal einkaufen gehen ohne Einkaufszettel und mich nicht darauf verlassen, sondern das wirklich auch mal so umsetzen, weil es einfach auch das Gehirn fit hält.
Soweit das Feedback von Teilnehmern aus einem Wirkungslernen-Kurs. Lernen kann also Spaß machen, auch das Lernen von Dingen, auf die man eigentlich keine Lust hat.
Also es geht darum, dass wir das, was uns entgegensteht, nämlich der Inhalt, den wir lernen möchten, dass wir den nicht mehr als was Fremdes begreifen, sondern als etwas, was sich sehr gut einbinden lässt in das, was wir je schon sind, in das, was wir je schon wissen. Und dadurch entsteht eine ganz andere Nähe zu dem, was wir lernen. Und diese Nähe, die fangen sie an, direkt umzusetzen. Es ist nicht so, dass man sich jetzt hinsetzen muss und sagen muss, jetzt mache ich das aber aller Wirkungslernen, sondern sie werden diese Erleichterungen durch diese Techniken direkt anwenden, weil sie ihnen sowieso eigentlich näher stehen, sie sich nur bisher nicht zugetraut haben, dass sie das so machen können, wie es ihnen eigentlich aber am passgenauesten ist.
Herzlichen Dank. Beate Maaßen und Gerd Witulski waren hier zu Gast in der Domradio-Beratung vom Institut für Wirkungslernen. Dort kann man eben sich zum Beispiel auch auf die Nachprüfung vorbereiten oder aber auch einfach mitmachen, wenn es darum geht, dass man wissen will, wie funktioniert das eigentlich, dass ich die Dinge schneller, effektiver lerne und auch längerfristig behalte. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und das war sie für heute, unsere Domradio-Beratung mit Dagmar Peters. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis bald.